Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Liebesromane, in die man sich einfach so reinflüchten kann, die vor einer traumhaften Winterlandschaft spielen. Schon so mit kleinen Alltagskonflikten, aber eben garantiert mit Happy End. Für solche Liebesromane, da gibt's eine eigene Genrebezeichnung. Cozy Romance, also wörtlich die gemütliche Romanze. Da haben wir uns gedacht, für diese Jahreszeit doch genau das Richtige. Und deshalb haben wir gleich hier eine Meisterin der Cozy Romance zu Gast, die Bestseller-Autorin Lili Lukas. Ich freue mich drauf und freue mich noch mehr, wenn Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ich taufe Sie jetzt einfach mal die deutsche Queen of Cozy Romance. Lili Lukas ist eine der meistgelesenen New Adult-Autorinnen in diesem Land. Und ich glaube, zu ihrem Geheimnis gehört, dass ihre Liebesgeschichten einfach ohne allzu großes Drama auskommen. Ohne Gewalt, ohne Manipulation. Bei Lili Lukas gibt es stattdessen traumhafte Kulissen, zum Beispiel die langen Strände von Hawaii oder die verschneiten Bergketten von den Rocky Mountains. Hier verlieben sich dann ihre Figuren ineinander. Und klar, es läuft nicht immer alles reibungslos, aber am Ende geht's eben immer gut aus. Und mit dieser Cozy Romance, mit diesen behaglichen Liebesgeschichten ist Lili Lukas regelmäßig ganz oben auf den Bestsellerlisten und sie wurde bei den BookTok Awards im Oktober als Autorin des Jahres ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch noch dazu und herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Lili Lukas.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ihre Liebesromane sind ja richtige Longseller. Ihre erste und die bekannteste Buchreihe von Ihnen, Green Valley, die ist vor 6 Jahren gestartet. 7 Bände hat die mittlerweile und die werden jetzt alle nach und nach nochmal in aufwendigen Schmuckausgaben veröffentlicht. Es gibt Socken, passende Decken und Taschen zu dieser Reihe. Hätten Sie 2019 gedacht, dass Green Valley mal so erfolgreich wird?
Nein, niemals. Also es bleibt wahrscheinlich auch das große Mysterium für mich, dass diese Reihe so wunderbar gelaufen ist und auch so viele Fans gewonnen hat über die Jahre. Und das macht mich sehr, sehr stolz, weil es diese Reihe tatsächlich sehr schwer hatte am Anfang. Meinen ersten Band wollte eigentlich kein Verlag haben. Es war wirklich sehr schwer, dieses Buch unterzubringen. Umso mehr freut es mich natürlich im Nachgang, dass das so eine schöne Geschichte wurde.
Da ärgern sich jetzt vielleicht auch manche Verlage im Nachhinein, hoffe ich zumindest für Sie. Es ist ja so, dass in dieser Reihe immer einzelne Figuren wieder auftauchen. Wir lernen auch so richtig einzelne Orte in dieser Kleinstadt Green Valley kennen. Ich bin zum Beispiel jetzt schon sehr vertraut mit den Onion Rings in Holly's Sports Bar oder der beste Schokomilchshake, den gibt's in Moe's Diner. Dann sind aber die einzelnen Bände von dieser Reihe, die funktionieren ja unabhängig voneinander. Mhm. Das sind Liebesgeschichten, wo dann Figuren, ich würde mal so sagen, entweder an so einem Neuanfang stehen oder eben in so einer ganz entscheidenden Selbstfindungsphase sind. Dann verlieben sie sich eben auch noch in irgendjemanden. Es sind aber im besten Sinne, würde ich sagen, Wohlfühlromane, die sie schreiben. Also Bücher, in die man sich so flüchten kann, die man vielleicht auch so an 1 oder 2 Tagen so wegsuchten kann. Ist dieses Wohlfühlen, glauben Sie, ist das so ein Schlüssel zum Erfolg der Bücher? Oder was kriegen Sie vielleicht so von Leserinnen auch an Rückmeldungen?
Doch, genau das. Also ich bekomme oft rückgespielt, dass sich meine Leserinnen wegträumen können mit meinen Büchern, dass sie sich wohlfühlen, dass es eine Auszeit vom Alltag ist. Und genau das möchte ich eigentlich auch. Also das ist so genau mein Auftrag. Ich möchte, dass meine LeserInnen eine gute Zeit haben und vielleicht auch mal ihre Sorgen vergessen können.
Und die Kulisse, ich habe es schon angesprochen, in der Green Valley-Reihe sind es eben diese verschneiten Rocky Mountains. Die Kulisse spielt ja immer eine ganz entscheidende Rolle. Ich würde fast sagen, auch entscheidend bei der Geschichte dann für die Bücher, oder?
Ja, also ich baue meine Geschichten immer um die Orte herum. Ich fühle mich immer sehr inspiriert von Orten. Ich reise sehr gern und ich schreibe auch nur Bücher über Orte, die ich schon selbst gesehen habe, die ich selbst bereist habe. Und diese Orte inspirieren mich, die geben mir ein bestimmtes Gefühl. Und deswegen baue ich dann meine Geschichten meistens um diese Orte herum.
Aber Green Valley haben Sie als Ort erfunden, er ist sozusagen nur realen Orten nachgebaut, oder?
Genau, also ich erinnere mich noch gut, als ich vor einigen Jahren durch Colorado gekommen bin, oder ich habe den ganzen Staat eigentlich bereist und bin durch diese kleine Stadt gekommen, die heißt Telluride, ist in den Rocky Mountains und ich erinnere mich noch an diesen Moment, als ich dort war und das Gefühl hatte, hier will ich eine Geschichte spielen lassen. Das war so ein richtiger Aha-Moment für mich.
Jetzt finde ich bei New Adult Romanen tatsächlich auffällig, dass sie fast immer eigentlich in so einem, ich sag mal, in so einem internationalen Setting spielen. Ne? Also vielleicht schaut jetzt der eine oder die andere gerade Mona Kastens Verfilmung von ihrer Bestsellerreihe Maxton Hall, läuft gerade in der zweiten Staffel. Das spielt ja auch nicht in Deutschland, spielt in England. Ihre Bücher, Lily Lucas, die spielen eigentlich eigentlich immer in den USA, ne? Colorado, Hawaii. Warum eigentlich nicht Bayern oder NRW?
Also es gibt ja schon New Adult Romane, die in Deutschland spielen, aber es ist tatsächlich die Ausnahme. Ich glaube, es hat viel mit dem Eskapismus zu tun, also dem Wegträumen. Und ich persönlich gebe immer zu, auch als Autorin schreibe ich mich gerne weg. Ich finde das auch für mich unfassbar spannend, mich in andere Welten wegzuträumen. Das heißt, es ist auch ein bisschen Egoismus dabei, weil mir das eben auch sehr viel Spaß macht. Und ich kann dadurch auch mein Autorenleben besser trennen von meinem Alltag.
Jetzt sind Sie ja, Lily Lucas, eine ganz erfahrene Autorin in verschiedenen Bereichen. Sie haben vor 2019 mehrere, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen soll, so vielleicht so klassische Liebesromane veröffentlicht, auch noch unter einem anderen Namen damals und eben noch nicht unter diesem gerade ja total angesagten, total hippen Label New Adult. Dann haben eben auf einmal diese neuen Liebesromane geboomt, diese Liebesromane für ein junges Publikum, die Liebesromane, die auf Bookstagram, auf BookTok so einen ganz neuen Diskurs entfacht haben über Bücher. Wie muss ich mir diesen Neuanfang so als New Adult Autorin Lily Lucas vorstellen? Wie kam es da überhaupt dazu?
Der war eigentlich relativ unspektakulär und ich glaube, das liegt daran, dass Social Media damals noch nicht so groß war. Das war die Phase, als Instagram erst so in Deutschland aufkam. Ich erinnere mich dran, ich habe mir für meinen ersten New Adult Roman überhaupt erst einen Instagram-Account gemacht. Also vorher hat Social Media keine Rolle für mich als Autorin gespielt. Das war, glaube ich, auch gut. Dadurch hatte ich keinen Druck oder hatte nicht das Gefühl, ich muss mich da jetzt in irgendeiner Form verstellen. Ich hatte zuvor 4 Romane geschrieben und Sie sagen es völlig richtig, wie hat man das genannt? Man hatte damals von Frauenunterhaltung gesprochen. Ich mag den Begriff eigentlich überhaupt nicht.
Ganz schlimm auf jeden Fall.
Schrecklich, wo ist die Männerunterhaltung? Und aber das hat man damals so gesagt, Frauenunterhaltung, Frauenromane. Und dann kam eben dieses Genre New Adult auf in Deutschland, das man für etwas deutlich Jüngeres erachtet hat. Ich sag bewusst erachtet hat, weil das hat sich dann geändert. Aber anfangs dachte man, das wäre was völlig anderes. Und ich war von Anfang an fasziniert von diesem Genre, weil es eben einer etwas jüngeren Zielgruppe Gehör verschafft hat. Gleichzeitig hatte ich aber auch einfach diese Geschichte im Kopf, die ich erzählen wollte. Also ich habe mich gar nicht so stark nach dem neuen Genre gerichtet, sondern ich hatte einfach eine Geschichte mit einer etwas jüngeren Figur, die ich erzählen wollte. Und deswegen kam dann die Entscheidung auf, dass ich New Adult Romane schreibe. Aber für mich war der Prozess des Schreibens gar nicht so anders.
Und jetzt Lena, die Hauptfigur in diesem ersten Band von der Green Valley Reihe, die ist, ich glaube, so Anfang 20.
Genau.
Ne? Macht so ein Au-pair-Jahr, genau, dann in diesem Ort Green Valley, verliebt sich dann natürlich in einen gefallenen Skistar. Wie alt würden Sie denn sagen, weil Sie jetzt so ein bisschen angedeutet haben, man dachte, das ist ein ganz viel jüngeres Publikum, war dann aber nicht so. Was würden Sie sagen, für welches Alter, für welche Zielgruppe schreiben Sie denn jetzt Ihre Bücher?
Ja, inzwischen würde ich die Frage anders beantworten. Also noch vor ein paar Jahren dachte man, New Adult, das ist sowas für die 16- bis 25-Jährigen. Und das hat sich ja wirklich gedreht. Also wenn ich mir meine Lesungen jetzt angucke, wenn ich ins Publikum schaue, dann sitzen da auch durchaus Mütter und Großmütter mit ihren Enkelinnen zusammen. Also ich habe oft mehrere Generationen in meinen Lesungen, das finde ich ganz toll. Also ich habe durchaus auch viele LeserInnen über 30, über 40, sogar über 50.
Und haben Sie irgendwo den Eindruck, dass Sie Ihren Schreibstil jetzt mit diesem Wechsel oder auch diesem Genre, was sich jetzt ausgebildet hat, New Adult, Sie haben es so ganz richtig gesagt, Lily Lucas, es war ja eigentlich einfach mal nur eine Altersempfehlung für Romane. Ich würde aber sagen, es hat sich jetzt schon so einem eigenen Genre richtig so entwickelt. Mussten Sie da irgendwas ändern in Ihrem Schreiben, dass Sie sagen, da gibt's Erzählmuster, die ganz wichtig sind oder so eine Erzählgeschwindigkeit, die ganz wichtig ist im New Adult?
Also das gibt es, das war mir damals aber nicht ganz so bekannt, gestehe ich. Das liegt auch wieder daran, dass ich noch nicht so auf Social Media vertreten war. Es gab noch keinen BookTok und Bookstagram war auch noch, steckte noch in den Kinderschuhen. Es gibt schon bestimmte Muster, die man im New Adult erkennt. Zum Beispiel, dass sogenannte Tropes sehr wichtig sind. Das sind so, ja, bestimmte Bilder, die immer wiederkehren in Liebesfilmen, Liebesromanen, wie zum Beispiel Enemies to Lovers, das ist jetzt ein sehr bekanntes Beispiel. Das sind schon so Aspekte des New Adults oder dass die Figuren eben etwas jünger sind, dass es sich nicht nur stark um die Liebesgeschichte dreht, wie das vielleicht in klassischen Liebesromanen der Fall ist, sondern dass auch noch ganz viel drumherum mitspielt, was mit Erwachsenwerden zu tun hat, mit ja den ersten Erfahrungen im Bereich Karriere, Beruf, Ausland, Familie, Beziehung. Das spielt im New Adult stärker rein. Aber ich finde, die Überschneidungen sind sehr groß zwischen klassischer Romance und New Adult.
Jetzt haben Sie schon ein paar Mal angesprochen, wie wichtig Social Media eben auch geworden ist für Sie als Autorin. Mehr als 70.000 Menschen folgen Ihnen auf Instagram. Sie sind auch auf TikTok, eben BookTok-Autorin des Jahres 2025. Was ist denn Ihren Followern da wichtig? Welcher Content kommt am besten an? Also vielleicht auch welches Bedürfnis, auf welche Bedürfnisse von Ihren Leserinnen treffen Sie da auf Social Media?
Also ich gehe an sich gar nicht so strategisch an Social Media ran und ich glaube, das ist vielleicht auch gut so. Ich berichte oder erzähle dort von meinen Büchern und von meinem Schreibprozess. Ich setze sehr stark auf Ästhetik, also auf die Bilder, Bilderwelten, Videos, die meine Orte widerspiegeln. Und von mir persönlich erfährt man gar nicht so viel. Also ich würde jetzt nicht mein Frühstück posten in der Regel, außer ich bin mal irgendwo in einem Hotel und es sieht hübsch aus. Aber ich nehme die Leute einfach so ein bisschen mit in meinen Schreiballtag und versuche das so authentisch wie möglich zu machen. Ich bin auch niemand, der sich hinsetzt und irgendeinen Redaktionsplan erstellt für Social Media. Ich glaube, das muss ganz spontan und authentisch sein, dann funktioniert es am besten.
Und mir ist auch aufgefallen, es geht ganz oft so auch um dieses Reinträumen, zum Beispiel nach Green Valley oder genau. So dann auch wieder, ne, dieses Reinträumen auch, vielleicht auch irgendwo in diese verschiedenen Book-Boyfriends.
Auch, in der natürlich.
Reihe so, ne? Ich hatte es auch kurz erwähnt am Anfang, es gibt seit kurzem eben auch richtiges Merch zu dieser Green Valley-Reihe, also Fließdecken, sehr schöne Tassen, Socken. Dieses Merch haben Sie alles mitentwickelt, zusammen mit Ihrem Verlag. Sie zeigen das eben auch auf Ihren Social-Media-Kanälen natürlich. Ist das schon ein beträchtlicher Teil von Ihrer Arbeit, vielleicht auch von Ihrem Arbeitsalltag geworden, dass Sie eben so ein ganzes Buchuniversum um Sie herum verwalten? Also ist das genauso wichtig oder genauso ein großer Teil der Arbeit wie das Schreiben selber?
Auf jeden Fall. Also inzwischen würde ich sagen, dass ich zu 50% schreibe und die anderen 50% gehen dann eben für Social Media und für solche Dinge in Anführungsstrichen drauf. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber das ist was man, glaube ich, unterschätzt, dass man in diesem Genre vor allem oder als medial präsente Autorin ganz viele andere Aufgaben noch drumherum abwickelt. Und der Merch ist eben ein Beispiel. Ja.
Und verraten Sie uns auch, woran Sie gerade arbeiten?
Ich arbeite im Moment an dem 8. und letzten Band dieser Green Valley-Reihe. Sie haben ja schon erwähnt, da kommen jetzt diese Schmuckausgaben und da wird es eben noch so einen finalen Band geben und das ist so ein Kreis, der sich schließt, denn da geht es nochmal um das Paar aus dem ersten Band mit einem ja beträchtlichen Abstand von, ich glaube, 4-5 Jahren. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich bin da noch im Schreibprozess. Ja, und da wird sich dann so ein Kreis schließen auf jeden Fall.
Lilly Lukas im Deutschlandfunk Kultur. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Ja, und den ersten Band der Green Valley-Reihe von Lilly Lukas, den gibt's schon in der prächtigen Schmuckausgabe New Beginnings mit Bonuskapitel. Erschien McNauer mit 388 Seiten für 24 €. Und auch das Finale der Hawaii Love Trilogie, das ist im September erschienen, auch bei Knauer. This Could Be Forever, 336 Seiten im Paperback, 16 €.
Adventskalender.
Ich bin Dirk Fuhrig, Redakteur, Kritiker, Moderator in der Literaturredaktion. Ich verschenke dieses Jahr den Roman Der Traum des Jaguars von Miguel Bonfoy. Miguel Bonfoy ist ein französischer Schriftsteller. Ein Teil seiner Familie stammt aus Venezuela. Und um Venezuela geht es in diesem wirklich packenden und klugen historischen Familienroman. Das südamerikanische Land ist ja seit vielen Jahren im Niedergang, politisch, wirtschaftlich. Miguel Bonfoy erzählt von einem ganz anderen Venezuela, einem im Aufbruch. Vor 100 Jahren nämlich wurde dort Petroleum entdeckt, 1914, und zwar in Maracaibo an der Karibikküste. Damals ein trostloses Nest, aber durch das Öl wird die Stadt reich, so wie das gesamte Land. Und der Held in dem Roman, er heißt Antonio und kommt aus einfachen Verhältnissen, der steigt auf. Er wird Arzt und sogar ein ganz berühmter Mediziner. Bonnefoy erzählt die Geschichte der Nachkommen Antonios. Die politischen Zustände wechseln. Es geht über mehrere Generationen hinweg bis dicht an die Gegenwart, bis zu Hugo Chavez, gefeierter Volkstribun der bolivarischen Revolution, der die armen Schichten befreien wollte, der aber den wirtschaftlichen Niedergang zu verantworten hat. Heute ist die Korruption enorm, die regierende Kaste bereichert sich, die Mehrheit wird immer ärmer. Es ist aber nicht nur die Geschichte, die so stark in das Buch reinzieht. Bonnefoy schreibt und beschreibt ganz bezaubernd. Die Gefühlswelt seiner Figuren, die üppigen Landschaften, die prall lebendigen Städte, die Tier- und Pflanzenwelt. Das liest sich wundervoll. Das Land und die Leute werden enorm sichtbar und fassbar. Es ist also ein großes Leseerlebnis, ein umwerfender Roman. Ich schenke Der Traum des Jaguars meinem Freund José Carlos. Der stammt aus Venezuela, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und er hat mir schon so oft davon erzählt, wie seine Familie in Venezuela unter der drückenden politischen Situation leidet. Aber auch wie schön viele Ecken dort sind, gerade an der Karibikküste, wo er so gerne wieder hinfahren würde.
Und wenn Sie auch wie Dirk Fuhrig so ein großes Leseerlebnis verschenken wollen über Land und Leute in Venezuela, dann finden Sie Der Traum des Jaguars von Miguel Bonnefoy im Eisele Verlag. Kirsten Gleinig hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. 288 Seiten, 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sie ist eine deutsche Autorin von Weltrang, Cornelia Funke. Die hat Kinder rund um den Globus begeistert mit ihrer Tintenwelt-Trilogie, mit den Drachenreiter-Romanen. Jetzt hat Cornelia Funke eine ihrer älteren Buchreihen wieder aufgegriffen. 1994 hatte sie zum ersten Mal von den Gespensterjägern erzählt. Im Zentrum steht da der junge Tom, der hat so mit Gespenstern zu tun, mit unglaublich ekelhaften, aber auch mit eher schreckhaften Gespenstern, mit denen man so eher Mitleid bekommt. Das war vor 30 Jahren Kult. Heute geht es weiter mit Gespensterjäger und der Weihnachtsspuk. Das ist ein neuer Band in dieser Reihe also und meine Kollegin Kim Kindermann hat den gelesen. Hallo Kim.
Hallo.
Eigentlich eine ungewöhnliche Entscheidung, ne, von Cornelia Funke, jetzt so eine alte Reihe wieder aufzugreifen?
Ja, wobei natürlich man sagen kann, das ist eine super Reihe gewesen. Das hat sich mega verkauft. Es gab Hörspiele dazu. Also das war auch eine Zeit, wir erinnern uns zurück, muss man wirklich sagen, hört sich ein bisschen dramatisch an, aber so ist es ja. Ghostbusters war das sozusagen, das Ereignis. Alle waren da im Jagdfieber auf schleimige, fiese Geister. Und da passten die Bücher einfach total perfekt rein. Und Cornelia Funke, du hast es ja schon gesagt, die ist einfach eine mega tolle Jugend- und Kinderbuchautorin und ich liebe all diese Titel, die du da genannt hast, wirklich sehr von ihr. Und insofern, ja, eigentlich cool, dass die ein neues Buch macht, aber ich muss sagen, wir kommen ja gleich wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr genau, so richtig entfacht oder entbrannt bin ich jetzt nicht für diesen fünften Band, der da jetzt erschienen ist.
Okay, und ich meine, ich kann mir beim Titel zumindest denken, man schielt auch so ein bisschen aufs Weihnachtsgeschäft. Also Fest spielt eine Rolle, spielt auch jetzt für Tom, diesen Jungen im Buch, eine Rolle?
Genau, das Buch heißt ja Gespensterjäger und der Weihnachtsspuk. Und es ist jetzt hier kein Halleluja, also es wird jetzt hier nicht Weihnachten zelebriert, sondern Tom ist kein großer Freund von Weihnachten, heißt es gleich zu Beginn des Buches. Das Fest der Liebe ist für den 12-Jährigen sogar ein Graus. Dekorationsterror, Weihnachtspullover und die Verwandtschaft, alles unnötig, ganz schlimm. Der Freund von Tante Evelyn, Dieter, oder DBD für Dünnbrettbohrer Dieter, wie Tom ihn heimlich nennt. Und lieber wäre jetzt Weihnachten der Tom bei der Hedwig Kümmelsaft und bei Hugo, dem MOG, dem mäßig unheimlichen Gespenst. Zusammen sind sie die Geisterjäger und da wäre er jetzt lieber. Aber jetzt muss er zu Hause hocken unter diesem dummen Weihnachtsbaum, er findet alles doof. Und dieser Weihnachtsbaum, der hat es jetzt in sich. Der riecht nämlich schon ein bisschen nach Eukalyptus und gar nicht nach Tanne. Da sprüht die Mutter noch schnell so ein bisschen Spray drüber, damit sich das ändert. Und dann passiert's. Dem Baum wachsen Arme, Klauen, borkige Beine, rote Augen und er schnappt sich ratzfatz die Schwester von Tom, verwandelt die auf so Tannenzapfgröße. Mutter, Vater, der schreckliche Dieter, alle kommen dazu, werden geschrumpft und sie werden zu Weihnachtsbaum-Schmuck. Und zwar aus Glas, aus Filz, aus Blech. Albtraum. Jetzt muss also Tom, die Geisterjäger müssen kommen und die Situation klären und das können sie mit Hilfe von Plastikmachergeistern oder Buchstabenschleckergeistern und eine kleine winzige Dame mit einem Propeller auf dem Rücken, die hilft auch.
Okay, aber wenn du es jetzt so erzählst, Kim, mit diesen ganzen Figuren, Gespenstern, der geschrumpften Familie am Weihnachtsbaum, klingt nach einem tollen, fantasievollen Cornelia-Funke-Abenteuer.
Ja, es ist alles da. Es ist ein schlauer, man muss jetzt ja schlauer sein als dieser Weihnachtsbaumspuk. Hedwig Kümmelsaft, die muss auch tief in ihren Geisterabwehrkoffer greifen. Hugo, das Gespenst, das ist ein bisschen zittrig, das muss jetzt lernen, über sich hinauszuwachsen. Und Tom, der muss jetzt einsehen, Familie und Fest ist doch was ganz Gutes. Alles da, aber eben leider nicht so richtig toll aufgegangen.
Ja, und warum? Was würdest du sagen, ist vielleicht auch diese Reihe so ein bisschen auserzählt? Ist die einfach vorbei gewesen mit den Bänden, die es gab?
Ja, vielleicht ein bisschen das. Und was mir so ging, also die kommt nicht so richtig in Schwung. Es ist alles da, aber es stockt anfangs. Es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Merkwürdig moralisierend ist schon gleich so im Vorwort, da erwähnt Cornelia Funke, wer sich so einen toten Baum, also den Weihnachtsbaum, ins Zimmer stellt, der ist selbst schuld, wenn da nichts Gutes rauskommt. Finde ich schon so ein bisschen, okay, ja, klar, kann man drüber streiten. Wir wissen, großes Thema, Bäume gepflanzt und dann gefällt für nichts. So, jetzt aber zum Buch. Die Hedwig Kümmelsaft, die klingt so ein bisschen lahm. Also wenn jemand sagt in einem Buch 2025, ich fühle mich abscheulich, weiß ich nicht. Dann Toms Sorge um seine leblose Familie, die ist so ein bisschen oberflächlich. Da heißt es dann, gut, es gab Tage, an denen ihm alle fürchterlich auf die Nerven gingen. Trotzdem musste Tom zugeben, dass sich bei dem Gedanken, von nun an ohne Lola ständige Sticheleien auskommen zu müssen, er sich entsetzlich allein und einsam und verloren fühlte. Echt jetzt, habe ich da so ein bisschen gedacht, das ist es. Die Eltern sind lebloser Tant und die Stichelei der Schwester, die kommt in diesem Band auch nur dahin vor, dass sie sich über Geschenkpapierfarben streiten. Also ich fand, das war so ein bisschen, nicht so richtig cool mehr für das, was wir heute haben. Und ich finde auch diese Abkürzung MUG, BDB und wie sie alle heißen, das ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Das war auch irgendwann mal lustig, aber jetzt ist es wirklich noch lustig. Zum einen ist es wirklich schwer, das zu lesen. Ich finde auch, das Buch ist für Kinder ab 8 Jahre gelabelt. Das stört im Fluss, also auch wenn es alles dick gemacht ist und so. Aber irgendwie hat es so ein bisschen was gehabt. Es war nicht witzig, sondern es war eher so ein Stopper. Und dann eben auch, dass das Gespenst Hugo, das hat eben die Unfähigkeit, Vokale nicht richtig auszusprechen. Da wird dann aus einem I ein Ü und aus einem E ein Ö. Erinnert so ein bisschen an das Urmel und an das Sams, klar, Klassiker. Aber ja.
Ich verstehe, du hast ein paar Kritikpunkte. Jetzt ist es ja so, dass Cornelia Funke selbst auch mehrere erfolgreiche Reihen, Buchreihen geschrieben hat. Gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich sind Buchreihen beliebtes Mittel, setzt man gern ein. Ja, wenn einem der eine Band gefallen hat, kauft man auch gleich den nächsten, wünschen sich die Kinder den nächsten zu Weihnachten. Wie kritisch schaust du denn jetzt auch vielleicht von diesem Funke-Band ausgehend auf das ganze Phänomen Buchreihen? Gibt es vielleicht auch sowas wie eine zunehmende Buchreihen-Fanatik so im Kinderbuchsegment?
Also ich war auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr wirklich ein bisschen enttäuscht, weil genau das war. Ich habe Buchreihe an Buchreihe an Buchreihe gesehen von den super Namen und wie gesagt Cornelia Funke, ich liebe Cornelia Funke. Es hat mir auch wirklich richtig schwer getan, jetzt hier zu sagen, nicht ganz so schön. Klar ist das ein Erfolgsrezept von Verlagen, die wissen, wo Cornelia Funke draufsteht. Das kaufen die Leute. Das ist so eine Sehnsucht. Das ist, ich habe es geliebt als Kind. Die Großeltern haben es geliebt als Kind. Dann ist das doch jetzt auch gut. Stimmt aber eben leider nicht immer. Kinder entwickeln sich. Zeit entwickelt sich. Man guckt sich mal einen Film von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren an, da merkt man heute auch, huch, was, von damals habe ich mir vor Angst in die Hose gemacht, heute ist das Peanuts. Also im übertragenen Sinne. Aber was jetzt eben ist für dieses Buch nochmal, da wird einfach auf so einen Klassiker gesetzt und ich finde, wie du schon auch am Anfang gesagt hast, ja, das Weihnachten spielt eine Rolle, wir starten gerade das Weihnachtsgeschäft, also machen wir damit. Und insofern finde ich es eigentlich ein bisschen schade, weil natürlich Bücher auch leben und Cornelia Funke hat sicherlich 1020 neue Ideen für tolle Bücher. Die hat in diesem Herbst noch 2 andere ganz tolle Bücher veröffentlicht, muss man auch sagen, Bilderbücher. Aber für die Verlage lohnt sich das. Die setzen auf bekannte Titel, die wollen sozusagen verkauft werden. Wir haben das ja hier auch schon im Programm gehabt mit der Kollegin Dina Netz, die sich ja da sehr schlau gemacht hat und gesagt hat, woran liegen diese Mechanismen? Ich finde es ein bisschen schade. Das geht sogar bis hin. Cornelia Funke hat die Geisterjäger immer selbst illustriert. Also alle Bände sind von ihr illustriert. Der neueste ist jetzt fremd illustriert. Das sind auch so ein bisschen Zeichnungen, die sind schwarz-weiß, die begleiten das nur so schemenhaft und dann siehst du am Ende sind nochmal so 8 Hochglanzbilder drangepackt, wo man so denkt, hä, wieso denn das jetzt? Wieso sind die nicht im Buch drin? Also ich finde, insgesamt wirkt das Ganze wie so eine Verlagsidee, die, ich schätze, es verkauft sich, aber ich würde mal sagen, lesen Sie lieber die alten Bände, die sind spritziger.
Fazit zu einem neuen Band in der Reihe Gespensterjäger. Gespensterjäger und der Weihnachtsspuk von Cornelia Funke ist im Löwe Verlag erschienen. Empfohlen ab 8 Jahren, vielleicht muss man ein bisschen älter sein, hat Kim Kindermann uns schon gesagt. 176 Seiten kosten 14,95 €. Und vielen Dank, liebe Kim, für die Buchkritik.
Gerne.
In den letzten Jahren hat Literatur aus Sri Lanka einige Aufmerksamkeit bekommen. Shehan Karunatilaka gewann zum Beispiel den Booker Prize 2022 und auch die Autorin Vivi Ganeshanandan, die gehört zu einer kleinen, aber internationalen, viel beachteten Gruppe von AutorInnen, die eben Literatur aus Sri Lanka in den letzten Jahren sichtbar gemacht haben. Ganeshanandan wurde in den USA geboren als Tochter sri lankisch-tamilischer Eltern und auch in ihrem zweiten Roman, da erzählt sie davon, wie der Bürgerkrieg in diesem Land Familien überdauert, in Erinnerungen und so in leisen Rissen zwischen den Menschen weiterlebt. Und Gerd Brendel, der hat diese Autorin Vivi Ganeshanandan auf ihrer Lesereise in Berlin getroffen.
Let me tell you about these Tamil men, these dark men with white smiles.
Ich will dir von den dunklen Männern mit dem weißen Lächeln erzählen. Von den tamilischen Männern, die ich liebe und die zu mir gehörten.
Zur Welt der Ich-Erzählerin Sashi. In Vivi Ganeshanandans Roman Der brennende Garten. Sashis Welt, das ist die Stadt Jaffna im Norden von Sri Lanka, Anfang der 80er Jahre, mit ihren Hindu-Tempeln, dem alten Fort, kurz vor dem Bürgerkrieg, zwischen Tamilen und Singhalesen. Noch steht der Markt mit seinen Gemüse, Fisch und Fleisch und Gewürzständen. Noch ist die Jaffna Public Library mit ihren jahrhundertealten Manuskripten noch nicht in Flammen aufgegangen. Noch steht der Lesesaal, in dem Sashi und ihre Brüder für die Prüfung büffeln. Eine trügerische Idylle.
These Tamil men, these dark men with white smiles.
Zu der die jungen Tamilen gehören. Ganeshanandan macht sich die stereotype Wahrnehmung ihres weißen amerikanischen Publikums zu eigen, um sie in der nächsten Zeile zu demontieren mit den Geschichten hinter dem breiten Lächeln und den dunklen Augen.
Bei uns gab es 4 von ihnen. Jeder meiner Brüder ähnelte meinem Vater auf seine eigene Art. Sie hatten Jaffna-Augen, wie manche die dunklen, durchdringenden Augen aus unserer Gegend nennen. Wenn du sie einmal gesehen hast, erkennst du sie.
Niranjan, den ältesten Bruder, der Auswärtsmedizin studiert, Dayalan, den Bücherwurm, Silan und Aan, wie Sashi, junge Teenager, und Kay, den hochbegabten Nachbarsjungen, Sashis heimliche Liebe. Sie alle werden hineingezogen in den Bürgerkrieg, der erst 2009 nach über 20 Jahren zu Ende geht. Fast genauso lang hat Ganeshanandan an ihrem Roman »Der brennende Garten« geschrieben. Es ist ihr zweiter Roman nach »Liebesheirat«. Beide spielen in Sri Lanka und in beiden Werken wird vom Bürgerkrieg erzählt, aus einer Perspektive, die oft zu kurz kommt.
Mir lag daran, eine politische Position zur Sprache zu bringen, die in Erzählungen vom Bürgerkrieg kaum vorkommt. Die Position der Zivilisten, die den verschiedenen bewaffneten Akteuren in diesem Krieg kritisch gegenüberstehen.
Als der Bürgerkrieg ausbrach, war Ganeshanandan noch ein Kleinkind. Ihre Eltern, Vater Arzt, Mutter Erzieherin, waren bereits in den 70er Jahren in die USA emigriert. Ganeshanandan wuchs auf in einem Vorort von Washington, D.C. Die Eltern ihrer Mitschülerin kamen von überall her, auch aus Sri Lanka, Tamilen wie Singhalesen.
Mit einer singalesischen Schulfreundin haben wir immer mit unseren Barbie-Puppen gespielt.
Das mit den blonden Barbie-Puppen ist der Autorin immer noch ein bisschen peinlich. Viel lieber erzählt sie davon, wie ihre Eltern ihre schriftstellerischen Ambitionen von Anfang an unterstützten.
Seit ich ganz klein war, wollte ich Schriftstellerin werden. Und entgegen dem Klischee von karrierebewussten asiatischen Eltern unterstützten mich meine von Anfang an.
Die Erinnerungen der Eltern an die alte Heimat, die Erzählungen der Cousins und Tanten in Sri Lanka begleiteten Ganeshanandan, seit sie denken kann.
Ich habe eine Menge Geschichten gehört. Aber als ich älter wurde, wurde mir klar, dass da immer irgendwas fehlte zur ganzen Wahrheit.
Also begann die Studentin Ganesha Nantan selbst zu recherchieren in den Universitätsbibliotheken von Iowa City und der Columbia University in New York, wo sie Kulturjournalismus und kreatives Schreiben studierte. Und Ganesha Nantan reiste selbst immer wieder nach Sri Lanka, ließ sich von Verwandten und Freundinnen, Freunden, von Überlebenden des Bürgerkriegs erzählen. In der brennende Garten werden zwei von Sashis Brüdern den nicht überleben. Und auch Kay, Sashis Jugendliebe, der sich dem militanten Tamil Tigers anschließt, stirbt. Für die einen als Terrorist, für die anderen als Märtyrer. Sashi lehnt beide Kategorien ab. Denn was ist ein Märtyrer und vor allem, was ist ein Terrorist, fragt sie in ihrer Einleitung zum Buch. Eine Frage, die Ganesha Nantan bei der Buchvorstellung dieser Tage in Berlin mit einer Gegenfrage beantwortet.
Wenn man jemand als Terroristen abstempelt, muss ich mich um seine Biografie nicht mehr kümmern. Dann ist die Geschichte zu Ende. Denn Terroristen wird in der Regel keine eigene, erzählenswerte Persönlichkeit zugebilligt. Wem dienen diese Kategorien?
Aber als Schriftstellerin
kannst du viele Fragen stellen, ohne eine Antwort zu haben.
Am Ende von Ganesha Nantans Roman ist es vor allem eine Frage, die nur der Leser, die Leserin selbst beantworten kann. Wie hätte ich mich verhalten? In einem Bürgerkrieg, wenn der Mob die Bibliothek in Schutt und Asche legt, Polizisten dunkelhäutige Männer mit ihrem breiten Lächeln wahllos verhaften, die eigenen Brüder gefoltert und ermordet werden und andere dafür blutige Rache nehmen.
Wessen Geschichten wirst du glauben?
Fragt die Ich-Erzählerin Sashi am Ende von Der brennende Garten.
Wie lange wirst du zuhören? Warum glaubst du, bist du hier? Deine Antwort ist genauso wahr wie alles, was ich sagen kann.
Das schreibt Vivi Ganesha Nantan in ihrem aktuellen Roman Der brennende Garten. Sophie Zeitz hat das Buch aus dem Amerikanischen übersetzen. Es ist erschienen bei Klett-Cotta mit 464 Seiten, 26 Euro.